Krank? Du? Du wirkst doch voll fit. Das muss Marta Duchinski sich öfter anhören. Aber so einfach ist es nicht.
Viele Leute zum Beispiel, die sehen mich dann auf einer Veranstaltung, dass ich fröhlich bin und energiegeladen zumindest rüberkomme. Aber die sehen dann halt nicht, dass ich danach 3 Tage im Bett liege und leide.
Marta hatte Corona, wie viele Menschen. Aber bei ihr ist das schon weit über 2 Jahre her und sie ist seitdem nicht richtig fit geworden. Und kämpft damit bis heute.
Was meine Lebensqualität am stärksten einschränkt, ist tatsächlich so eine permanente Schlappheit, also so eine Fatigue. Und dann ist es so, dass ich mich sehr, sehr schlecht konzentrieren kann. Und das alles wird abgerundet mit einem dröhnenden, migräneartigen Dauerkopfschmerz.
Weltweit gibt es viele Millionen Menschen, die mit Nachwirkungen von Corona zu kämpfen haben. Wir fragen uns heute, wie leben mit Long-Covid?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast packen wir jeden Tag ein aktuelles Thema aus. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und ordnen das Ganze aber auch für euch ein. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, antworte ich meistens automatisch mit gut oder passt. Marta Duchinski, die fühlt sich oft so schlecht, dass schon eine an sich harmlose Smalltalk-Frage wie geht's dir, sie richtig anfasst.
Ja, ich mag die Frage, wie geht's dir, tatsächlich überhaupt nicht gerne, weil sie mich immer daran erinnert, dass es mir scheiße geht. Deswegen habe ich inzwischen Freundinnen, die fragen auf einer Skala von sehr bis richtig scheiße, wie weit sind wir heute?
Oh je, ja, da sind wir ja schon direkt beim Thema, beim Thema Long-Covid. Erinnerst du dich noch wirklich so an deine Infektion damals, die das alles sozusagen losgetreten hat?
Och, die war so entspannt. Ich lag da, ich habe mir sogar noch ein Webinar angeschaut zum Thema, wie man mehrere Sprachen gleichzeitig lernen kann. Ja, also ich lag wirklich im Bett, ich war super entspannt, da waren die meisten Erkältungen, die ich hatte, unangenehmer. Und dann dieser radikale Cut von einem Tag auf den anderen.
Ja.
So, gestern war noch alles okay und dann sitze ich mich am Montag an den Rechner und stelle fest, es geht nichts mehr.
Wie äußert sich Long-Covid bei dir?
Also, was meine Lebensqualität am stärksten einschränkt, ist tatsächlich so eine permanente Schlappheit, also so eine Fatigue, Erschöpfung auf einem Niveau, das wesentlich härter ist als das, was ich halt aus dem Alltag vorher gewöhnt war. Ne? Also wir sind alle mal schlapp, wir sind alle ausgelaugt von der Arbeit. Wenn man sich um kinderpflegebedürftige Angehörige kümmert oder sowas. Es ist bei mir aber so buchstäblich so Next Level. Also so die Dauererschöpfung ist ganz krass. Und dann ist es so, dass ich mich sehr, sehr schlecht konzentrieren kann. Also ich vergesse sehr, sehr viele Sachen. Ich bin sehr, sehr verpeilt. Ich habe Wortfindungsstörungen. Ich habe schon Koffer und Kalender verloren und vergesse Termine. Also alle Leute kennen das grundsätzlich mal, irgendwie was zu verpeilen oder mal schlecht organisiert zu sein oder dass mal das hinten runterfällt. Es ist aber auch einfach von einem Tag auf den anderen auf ein ganz krasses Ausmaß angesprungen. Und das alles wird abgerundet mit einem dröhnenden, migräneartigen Dauerkopfschmerz. Gerne ergänzt um Sehstörungen und Tinnitus.
Das klingt dann alles andere als nach dem leichten Verlauf, den du dann während deiner Covid-Infektion ursprünglich gehabt hast. Wie ist das denn damals dann weitergegangen? Also bist du dann zu vielen Ärztinnen und Ärzten gerannt? Wie ist das abgelaufen?
Das Ding ist, gerade am Anfang hatte ich natürlich Hoffnung, dass es bald wieder vorbeigehen würde.
Klar.
Ne? Also es hat angefangen mit, vielleicht nach 2 Wochen, vielleicht nach einem Monat. Ja, vielleicht nach einem Urlaub, dann hatte ich als letzten Ankerpunkt quasi, boah, also es klingt fürchterlich, aber okay, gut, dann dauert es vielleicht ein halbes Jahr. Und ich habe mich immer, wenn es mir ein bisschen besser ging, immer dran geklammert, oh, jetzt geht's aufwärts und bin dann immer total voller Tatendrang, habe mich wieder ins volle Leben reingestürzt und bin dann sehr hart auf den Boden der Tatsachen wieder angekommen. Und das heißt, nach dem halben Jahr habe ich dann auch für mich diese Lektion gelernt, gewöhn dich dran, das bleibt jetzt erstmal so, mach das erstmal so. Und gehen wir erstmal davon aus, dass es nicht weggeht, weil diese Hoffnung, die immer wieder enttäuscht wird, kostet mich zu viel Kraft. Im ersten halben Jahr, gerade weil ich ständig darauf gehofft habe, dass es vorbei sein würde bald wieder, habe ich mich erstmal gar nicht medizinisch irgendwie beraten lassen, weil ich da auch ehrlich gesagt super fatalistisch war. Ne? Weil ich wusste so ganz genau, die werden erstmal 1 Million, tausende von Tests machen, um alles Mögliche auszuschließen. Und am Ende wird dann mit den Schultern gezuckt und dann gesagt, ja, ist wahrscheinlich Long-Covid.
Ja.
Und als ich dann nach dem über halben Jahr tatsächlich dann mal zum Arzt gegangen bin. Und das heißt, ich war bei Neurologinnen, ich war bei Lungenärzten und alles so noch und nöcher. Ich habe viele Medikamente ausprobiert und bin jetzt tatsächlich wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe bis heute keine offizielle Long-Covid-Diagnose, aber ich habe auch keine Kraft mehr, dieser Diagnose hinterher zu rennen. Stattdessen reicht es mir zu wissen, ich habe einen Haufen mich einschränkender Symptome, seit ich quasi an Covid erkrankt bin, und konzentriere die wenige Kraft, die ich habe, die wenige Konzentration, die ich habe, um mein Leben weiterhin irgendwie in den Griff zu bekommen, ne? Um eine Rechnung zu bezahlen.
Ja. Also, gibt es denn bei all den Sachen, die du ausprobiert hast, irgendwas, wo du sagst, ah, das hat wenigstens ein bisschen was gebracht, oder würdest du im Nachhinein sagen, hat mich alles nicht wirklich weitergebracht?
Also die Sache ist so, ich habe tatsächlich eine Methode ausprobiert, gegen die ich mich sehr lange gewehrt habe, weil sie so Aluhut-mäßig daherkommt. Und mir wurden immer wieder Tipps gegeben, dass ich das ausprobieren sollte. Und ich immer so, ach, geh weg mit diesem Blödsinn. Das sind Nikotinpflaster.
Ah, okay.
Und die Idee ist quasi, dass du ganz grob gesagt eine Woche lang dir diese Nikotinpflaster draufklebst und dann eine Woche Pause machst. Und weil angeblich das Nikotin an dieselben Rezeptoren andockt wie das Spike-Protein, das ist die laufende These.
Okay.
Und ich so, boah, gerade im Zusammenhang mit Covid, so, also jetzt fehlt echt nur noch so eine Telegram-Gruppe, ja, in der man sich darüber austauscht.
Ja, aber klar, wenn man es probiert und es hilft einem dann plötzlich so ein bisschen.
Aber es hat so krass geholfen. Ja, krass. Ich habe meine Kopfschmerzen sind, also sie sind nicht weg, aber die sind so signifikant gesunken.
Aha.
Ich glaube, sogar nach 2 oder 3 Wochen von diesem Patching, nennen die das, sind die Kopfschmerzen wirklich signifikant besser geworden,
okay,
mit den Nikotinpflastern.
Ganz schön heftige Beschwerden, die Marta Duczynski da hat. Zumindest gegen die Kopfschmerzen hat sie für sich jedoch offenbar ein Mittel gefunden. Aber ist das tatsächlich eine anerkannte Behandlungsmethode, also ein Nikotinpflaster auf die Haut kleben gegen Long-Covid? Ich spreche darüber mit einer Expertin.
Mein Name ist Carmen Scheibenbogen. Ich bin Internistin und spezialisiert auf klinische Immunologie und arbeite an der Charité, und ein Schwerpunkt sind postinfektiöse Erkrankungen.
Was sagt sie zu der Erfahrung, die Marta da gemacht hat?
Also es ist natürlich keine gute Idee, dass Patienten selbst rumprobieren müssen. Und das kostet natürlich teilweise viel Geld und das kann natürlich auch Nebenwirkungen haben. Speziell jetzt diese Nikotinpflaster, das ist sicher ein interessanter Ansatz, der möglicherweise auch über einen Mechanismus wirkt, indem wir auch Therapiestudien machen, dass es nämlich die Durchblutung verbessern kann. Aber es ist so, dass wir auch von Patienten hören, die sich mit Nikotinpflaster sogar verschlechtert haben.
Carmen Scheibenbogen hat ja täglich mit Long-Covid-Betroffenen zu tun. Was denkt sie, wenn sie jetzt von Leuten wie Marta hört, die sagen, sie versuchen nicht mal mehr, an eine Long-Covid-Diagnose zu kommen, weil es einfach so mühsam ist?
Ja, das hören wir natürlich genauso auch von den Patienten in unserer Ambulanz. Und viele warten auch Monate auf einen Termin bei uns, weil wir eben auch so viele Patienten haben, die an Long-Covid erkrankt sind. Das Problem ist, dass es eine Erkrankung ist, wo die Versorgung momentan wirklich eine große Herausforderung ist. Denn wir haben es mit einer neuen Krankheit zu tun, für die wir noch keine adäquate Infrastruktur haben. Es sind auch sehr viele Patienten. Mhm. Und es ist auch nicht einfach, in Zeiten knapper Ressourcen diese Patienten zu versorgen. Auch die Vergütung ist nicht adäquat, weil es ja doch oft recht aufwendige Diagnostik und Betreuung bedarf.
Aber lässt sich Long-Covid denn inzwischen klar diagnostizieren?
Ja, das tut es. Allerdings ist auch das aufwendiger, denn es ist eine Erkrankung mit vielfältigen Symptomen, die auch bei anderen Erkrankungen auftreten können. Daher sind eine Reihe von Labortests notwendig und verschiedene Untersuchungen. Zum Beispiel ist es wichtig, dass man Herz- oder Lungenerkrankungen oder auch Autoimmunerkrankungen ausschließt. Denn auch diese können nach Covid gehäuft auftreten.
Es gibt ja viele Betroffene, die hören das aus ihrem Umfeld. Ja, ach, stell dich mal nicht so an, das ist ja nicht so schlimm. Was würden Sie entgegnen? Also beziehungsweise warum sind Sie sich sicher, dass Long-Covid jetzt nichts ist, wo man sich anstellen kann oder nicht anstellen kann?
Nun, dass es in der Mehrheit eine organische, immunologische Erkrankung ist, das ist ja in einer Vielzahl von Studien klar belegt. Warum das so ist, dass es oft noch als psychisch eingeordnet wird, das hat teilweise auch historische Gründe. Denn solche postinfektiösen Erkrankungen gab es ja genauso schon vor der Pandemie nach anderen Infektionen. Und es gibt Konzepte, die reichen zurück bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und damals wurden diese Erkrankungen als psychisch angesehen. Die wurden anfangs als eine Art Massenhysterie eingeordnet. Und solche Konzepte, dass es sich hier um psychische oder psychosomatische Erkrankungen handelt, die haben sich hartnäckig gehalten und manche Ärzte vertreten dieses Konzept nach wie vor. Und es ist auch nicht so ganz schwarz-weiß. Also es gibt schon einige Patienten, die sind natürlich auch psychisch belastet. Es gibt auch einzelne Patienten, bei denen auch eine psychische Erkrankung infolge von Covid ausgelöst wird. Aber das ist sicher für die Mehrzahl der Patienten nicht die Ursache.
Es ist für viele ja wirklich eine schwierige Geschichte nach Jahren, also sich das zum Beispiel anzuhören, aber auch zu wissen, es ist einfach wahnsinnig schwer da, dass einem geholfen werden kann. Was braucht man aus Ihrer Sicht, um Betroffenen da noch besser zu helfen? Also reden wir da über mehr Forschung, über bessere Medikamente? Was ist es?
Na, wir brauchen eigentlich auf allen Ebenen ein Mehr an Forschung, ein Mehr an Versorgung. Also zunächst mal brauchen die Patienten ja zeitnah eine Diagnose. Und auch eine Behandlung, selbst wenn die sich erstmal oft nur an einer Behandlung der Symptome ausrichtet, kann man trotzdem auch bei vielen Dingen ganz gut helfen, bei den schweren Schlafstörungen, bei Schmerzen, bei Kreislaufproblemen. Diese Versorgungsstrukturen gibt es momentan nur sehr unzureichend. Und das kann man auch nicht so einfach von heute auf morgen ändern, gerade nicht in Zeiten knappes Personals und knapper Mittel auch im Gesundheitssystem. Was wir dann natürlich auch ganz dringend brauchen, sind Medikamente, die die Erkrankung wirklich ursächlich behandeln können. Und da haben wir das Problem, dass klinische Studien sehr aufwendig sind, sehr teuer sind und dass die pharmazeutische Industrie lange gar kein Interesse hatte an solchen Erkrankungen. Das heißt, wir sind hier auf öffentliche Gelder angewiesen. Wir haben in Deutschland 2022 auch vom BMBF eine erste Förderung bekommen, 10 Millionen Euro. Zum Beispiel ging an die Charité, da haben wir eine klinische Studienplattform aufgebaut. Aber bis es in solch einer Studie dann zu einem klaren Ergebnis kommt und zu einer Zulassung, das dauert in der Regel 2 bis 3 Jahre. Das heißt, momentan ist noch kein Medikament so weit, dass wir sagen können, hier wird in den nächsten Monaten schon etwas zugelassen werden.
Gibt es aus Ihrer Sicht schon Hoffnung für Patientinnen und Patienten mit Long-Covid, dass sich Beschwerden dann doch auch eventuell nach Jahren noch verbessern können?
Ja, also zum einen, das sind Daten, die wir seit 2020 erheben. Also wir schauen, wie geht es den Patienten über die Jahre. Und wir sehen, zum einen ist es so, dass Long-Covid in den ersten 3 Monaten bei vielen ausheilt. Aber umgekehrt, wenn man nach 6 Monaten noch Symptome hat, das Risiko auch hoch ist, dass sie nach einem Jahr auch noch da sind, dass aber dann trotzdem bei vielen über das nächste, übernächste Jahr es zu einer Besserung und Ausheilung kommen kann. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind anhaltend schwer krank nach 4 Jahren. Und da ruht unsere ganze Hoffnung darauf, dass wir wirksame Therapien entwickeln. Und für mich eine der interessantesten, klarsten Mechanismen schon sind Autoantikörper, also Antikörper, die wir ursprünglich gegen das Virus bilden, die sich dann aber auch gegen körpereigene Strukturen richten. Und wir haben inzwischen gute Daten, dass diese zumindest bei einem Teil der Betroffenen krankheitsverursachend sind. Und wir haben eine erste klinische Studie jetzt auch gerade abgeschlossen und veröffentlicht. Da haben wir Immunadsorption gemacht. Da waschen wir also einmal alle Antikörper raus. Und wir haben gesehen, dass es sehr vielen Betroffenen darunter sehr schnell besser geht. Das sind bereits etablierte Therapien bei vielen anderen autoantikörpervermittelten Erkrankungen. Und diese Medikamente sind also auch bereits zugelassen. Und wenn wir hier jetzt auch Wirksamkeit zeigen können, dann haben wir eine große Chance, dass wir hoffentlich dann im Jahr 2026 solche Medikamente auch zulassen können für Post-Covid und die können dann auch nachhaltig wirksam sein.
Also, es gibt Hoffnung, auch für Martha, aber es dauert auf jeden Fall noch. Martha Duczynski, die hat ein Buch geschrieben. Konsequent 60% heißt das. Da geht es darum, wie sie auch mit weniger Kraft viel schaffen kann. Und Martha hat zwar einen sehr empathischen Freundeskreis, sagt sie, trotzdem fällt es auch denen manchmal schwer, richtig einzuschätzen, wie krank sie wirklich ist.
Ich glaube, das größte Hindernis in der Geschichte ist, dass man mir nicht immer ansieht, wie schlecht es mir geht. Mhm. Und dass Leute dazu neigen, das zu unterschätzen, nicht aus einer bösen Absicht heraus, sondern weil ich eben nicht auf Krücken oder im Rolli unterwegs bin, dass man mir ansieht, dass ich krank bin. Ich glaube, was besonders irreführend ist, dass ich, vielleicht merkt man das auch im Gespräch, eine sehr energiegeladene Persönlichkeit habe. Und das täuscht. Und ich glaube, dass dadurch viele Leute zum Beispiel, die sehen mich dann auf einer Veranstaltung, dass ich fröhlich bin und energiegeladen zumindest rüberkomme. Aber die sehen dann halt nicht, dass ich danach 3 Tage im Bett liege und leide. Mhm. Und das heißt, da gibt es dann oft Missverständnisse, die halt dazu führen, dass ich immer offensiver, immer aufdringlicher quasi von der Krankheit erzählen muss. Einfach weil ich weiß, die Leute unterschätzen tatsächlich, wie schlecht es mir tatsächlich geht.
Mhm. Und du musstest dein Leben ja in den letzten Jahren auch umstellen. Im Alltag, im Arbeitskontext. Wie hast du das gemacht?
Ich glaube, man muss vorweg sagen, ich habe eine sehr unrepräsentative Lebenssituation. Ne? Mhm. Also ich wohne alleine, ich bin in keiner Partnerschaft, ich habe keine Kinder, ich habe keine pflegebedürftigen Angehörigen. Mhm. Ich leite mein eigenes Unternehmen und arbeite von zu Hause aus.
Ja, wie sieht denn so ein Tag dann konkret aus? Also wie lange kannst du überhaupt, sag ich mal, am Stück arbeiten, bis du merkst, das wird jetzt zu viel für mich?
Also am Stück sind es bei mir maximal 2 Stunden.
Ja, krass.
Je nach Tagesform lege ich mich zum Beispiel nach 2 Stunden dann hin, schlafe dann nochmal 3-4 Stunden und arbeite nochmal 2 Stunden und muss mich dann wieder hinlegen. Das bedeutet, dass ich an einem guten Tag tatsächlich so auf grob um die 6 Stunden Arbeit komme, aber natürlich auch quer über den Tag verteilt. Ne? Also ich setze mich dann auch nochmal um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr abends nochmal an den Rechner. Das geht natürlich auch nur, weil ich die Lebensbedingungen habe, die ich habe.
Du warst ja auch vor allem einfach auch immer, ich sag mal, sehr aktiv bei der Arbeit. Du warst als Pressesprecherin bei Mercedes, Referentin im Bundes Presseamt. Also du hast einfach wirklich viel geackert, kann ich, glaube ich, so sagen. Musstest du dann auch so lernen, in den letzten Jahren geduldig mit dir selbst zu sein, was das angeht?
Ja, und ich würde gerne behaupten, dass ich diese Lektion schon gelernt habe. Mhm. Das wäre aber nicht so aufrichtig. Also das ist tatsächlich ein Kampf, den ich im Großen, also im Abstrakten schon quasi die Lektion, die ich gelernt habe, die aber tatsächlich jeden Tag mehrfach aufs Neue ich mit mir selber ausfeilschen muss. Mhm. Weil dieser Tatendrang, diese Lust, ne, also ich war auch immer super viel im Ausland unterwegs, ich habe super viele Sachen ehrenamtlich gemacht. Also ich war immer sehr, sehr aktiv und dieser innere Tatendrang, der ist immer noch da. Und das heißt, ich kämpfe jeden Tag mehrfach am Tag gegen mich selber. Hm. Der innere Tatendrang, dass ich was machen möchte, gegen dieses hilflose Ausgesetztsein, dass mein Körper mir das halt nicht erlaubt.
Und du hast ja auch im Endeffekt dann ein Buch geschrieben, wo es ein bisschen darum geht, ich sag mal, Arbeitskraft anders zu verwalten. Konsequent 60%, wie du mit weniger Arbeit mehr schaffst. Würdest du sagen, Long Covid, es ist so schwierig, ich will das nicht in diesem Kontext sagen, dass es dir geholfen hat, aber dass Long Covid dir einen anderen Blickwinkel eventuell auch gegeben hat auf das Thema Arbeit?
Auf jeden Fall, also geholfen nicht, aber gezwungen, also es hat mich gezwungen, natürlich, ne, bestimmte Lektionen umzusetzen, die man sonst immer nur predigt. Also so öfter mal Nein sagen, öfter mal auf die eigenen Energieressourcen aufpassen, sich öfter mal fragen, muss ich das jetzt wirklich machen? Ich priorisiere jetzt natürlich auf einem Level, das ich niemand anderem wünsche. Ich frage mich halt, werde ich diese Woche irgendwann noch einkaufen gehen oder werde ich diese Woche die Haare waschen oder duschen? Ne? Also das sind ja so Sachen, wo du wirklich auf so einer tragisch, tragisch niedrigen Ebene priorisieren musst. Und dementsprechend war das tatsächlich auch für mich die wichtigste Sache, die für mich auch irgendwie in dem Buch quasi zu vermitteln war, ist, mit uns selber gnädiger zu sein. So, wir fühlen uns ständig schuldig, wir fühlen uns ständig, als ob wir nicht genug gemacht haben, egal wie hart wir uns überarbeiten. Hm. Und das ist quasi, ich jetzt gezwungen bin, weniger zu machen und vor allem aber gezwungen bin, netter zu mir selber zu sein, weil ich die Kraft gar nicht habe, um die wenige Energie, die ich habe, auch noch dafür aufzuwenden, mir selber Vorwürfe zu machen.
Ich finde es beeindruckend, wie Martha damit umgeht, dass sie seit über 2 Jahren diese krassen Einschränkungen hat durch ihre Long-Covid-Erkrankung. Man weiß einfach nicht, wen das trifft. Und wir haben es von Carmen Scheibenbogen gehört, Long-Covid, das ist nicht psychosomatisch, das hat organische Gründe. Und es ist teils echt schwer für die Betroffenen, da irgendwie an Hilfe zu kommen. Was wünscht sich Martha in ihrer Situation denn eigentlich ansonsten?
Ich glaube, was ich für uns alle uns wünschen würde, ist, dass wir mehr Rücksicht auf andere Leute Bedürfnisse nehmen und dass wir empathischer sind mit anderen, aber vor allem auch gnädiger und freundlicher zu uns selber, wenn wir mal wieder zu schlapp, zu überlastet, zu kaputt sind.
Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge, Jana Niehof, Paulus Müller, Alex Hart und ich, Nick Potthoff. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.